Also, was wäre, wenn ich dir sage, dass der vermeintlich sicherste Ort für deine teuren Kaffeebohnen, und ich spreche hier vom Kühlschrank, sie in Wahrheit systematisch von innen heraus zerstört?
Ja, das ist so ein klassischer Fehler, den wir wirklich extrem oft sehen.
Du denkst halt, du hältst die frisch, aber chemisch gesehen ruinierst du gerade jeden einzelnen Espresso, den du in den nächsten Wochen trinken wirst. Wir stehen hier heute alle in unseren Küchen vor diesen, naja, brandneuen, glänzenden Siebträgermaschinen.
Genau, viel polierter Edelstahl, schwere Griffe.
Richtig, und so ein Manometer, das irgendwie aussieht wie aus einem alten Flugzeugcockpit. Wir drücken dann Knöpfe, wir hören ein lautes Pumpen und, naja, wir hoffen einfach mal das Beste.
Und genau da liegt das Problem. Der Unterschied zwischen einem zufällig trinkbaren Kaffee und einem reproduzierbar fantastischen Espresso liegt tief in der Physik der Extraktion.
Exakt. Und eigentlich wollen wir ja nicht raten, wir wollen die Kontrolle.
Absolut. Und deshalb haben wir heute eine immense Menge an Daten vor uns liegen. Wir schauen uns das komplette technische Handbuch und die Funktionsweise der Oma Neo Gudrun an.
Das ist ja so eine richtig ambitionierte Haushalts-Espresso-Maschine, oder?
Ja, genau. Und wenn man die Mechanismen dahinter nicht versteht, wird man von dieser Maschine dominiert, anstatt sie zu beherrschen.
Also ist unsere Mission für dich heute klar. Wir verwandeln dich vom reinen Knöpfchendrücker zum souveränen Homebarista. Und wir werfen dieses trockene Beipackzetteldeutsch komplett über Bord.
Sehr gerne.
Ich sehe mir die Maschine nämlich aus der Perspektive des neugierigen Nutzers an, der einfach verstehen will, warum sein Kaffee manchmal fantastisch und manchmal echt furchtbar schmeckt.
Und ich werde versuchen, die Mechanik und Physik dahinter zu erklären, ja?
Gut, bevor wir jetzt auch nur eine einzige Bohne mahlen, müssen wir erstmal über Respekt sprechen. Weil wenn man diese Maschine auspackt, fühlt sie sich an wie ein sehr teures Spielzeug.
Das ist sie aber definitiv nicht. Die nackten Zahlen verdeutlichen das sofort.
Lass uns das mal aufdröseln. Was sagen die Fakten?
Also, wir sprechen hier von 1400 Watt elektrischer Leistung. Das Wasser in den internen Leitungen wird auf bis zu 96 Grad Celsius erhitzt.
96 Grad, okay. Und der Dampf?
Der Dampfkessel für das Milchaufschäumen arbeitet sogar bei rund 130 Grad. Und dann ist da der Druck. 9 Bar Pumpendruck pressen das heiße Wasser durch das Kaffeepulver.
Wahnsinn. 9 Bar, das entspricht ja dem Druck, den du spüren würdest, wenn du 90 Meter tief im Ozean tauchst, richtig?
Exakt. Und wenn man diese immense Hitze und diesen extremen Druck kombiniert, versteht man auch, warum das Handbuch 4 sehr spezifische Warnstufen definiert.
Ja, diese Warnstufen haben mich beim Lesen echt aufhorchen lassen. Es fängt ja relativ harmlos an mit einem Hinweis, was im Grunde nur so ein Tipp für den Betrieb ist.
Genau.
Dann kommt Vorsicht für Situationen mit leichter Verletzungsgefahr. Darauf folgt Warnung für schwere Verletzungen. Und dann gibt es eben die Stufe Gefahr.
Und Gefahr bedeutet in diesem Kontext akute Lebensgefahr.
Richtig. Ich überblättere solche Seiten ja normalerweise total gerne, aber hier geht es spezifisch darum, dass Nutzer niemals das Gehäuse aufschrauben dürfen. Auch nicht, um so ein defektes Kabel mal eben mit Isolierband zu flicken.
Bitte niemals machen. Ein beschädigtes Kabel bei einer Maschine, die gleichzeitig mit Hochspannung, massiver Hitze und Wasser unter Hochdruck arbeitet, das ist eine tödliche Kombination.
Weil sich Wasser und Strom da ziemlich nahe kommen, oder?
Absolut. Unter dem Edelstahlgehäuse liegen spannungsführende Teile oft in direkter Nähe zu wasserführenden Leitungen. Die Isolation und Erdung im Inneren ist hochkomplex.
Okay, verstehe.
Wer da selbst herumbastelt, riskiert nicht nur sofort den Verlust der 24-monatigen Garantie, sondern schließt potenziell das Gehäuse selbst kurz. Reparaturen gehören zwingend in eine Fachstatt.
Das bringt mich zu einer extrem wichtigen Einschränkung bezüglich der Belastbarkeit. Die Gudrun ist ja explizit für den Hausgebrauch oder kleine Büros konstruiert.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt.
Wenn ich mir das so durchlese, klingt das für mich so, eine Haushaltsmaschine ist wie ein olympischer Sprinter. Auf 100 Metern, also morgens für 2, 3 Espressi hintereinander, liefert sie absolute Spitzenleistung.
Toller Vergleich, ja.
Aber wenn man versucht, diesen Sprinter einen Marathon laufen zu lassen und sie in einem Café mit über 100 Bezügen am Tag einsetzt, dann kollabiert das System einfach.
Der Vergleich mit dem Sprinter trifft die Architektur der Maschine wirklich perfekt. Es geht hier nämlich um die thermische Masse und die Auslastungszyklen der Bauteile, die sogenannten Duty Cycles.
Duty Cycles, okay.
Ja, die Vibrationspumpe und die Heizelemente in Haushaltsmaschinen brauchen Pausen, um abzukühlen. In einer Bar läuft eine Rotationspumpe stundenlang durch, weil sie genau dafür ausgelegt ist.
Und wenn ich die Gudrun jetzt zwinge, im Café zu arbeiten?
Dann überhitzen die Leitungen, die Pumpe verschleißt innerhalb kürzester Zeit und die sensiblen elektronischen Sensoren brennen schlichtweg durch. Und wer die Maschine so zweckentfremdet, zahlt den Totalschaden am Ende komplett aus eigener Tasche. Fertig.
Beim Auspacken fällt sofort auf, dass hier kein billiges Plastik verwendet wurde. Wir haben zwei schwere 58 mm Siebträger mit echtem Holzgriff, einer mit normalem Auslauf, der andere bodenlos.
Dazu kommen dann noch die zwei einwandigen Profisiebe für 9 Gramm und 18 Gramm Kaffeepulver.
Genau, und ein massiver Temper sowie die Reinigungsbürste. Aber bevor wir all das überhaupt nutzen können, gibt es beim Setup eine versteckte Falle.
Du meinst den Transportstopfen?
Ja, genau. Unter dem abnehmbaren 1,8 Liter Wassertank sitzt so ein winziger Transportstopfen, den ich fast übersehen hätte.
Das ist ein Detail, das bei Erstanwendern regelmäßig für pure Verzweiflung sorgt. Dieser Stopfen dichtet das System für den weltweiten Versand ab, aber er blockiert logischerweise auch den gesamten Wasserfluss.
Das heißt, wenn ich den nicht entferne,
lässt du die Pumpe komplett trocken laufen.
Autsch. Und wenn wir schon beim Thema Pumpe sind, das Handbuch warnt vor einem echten Schreckmoment beim allerersten Spülen der Maschine.
Ja, das ist am Anfang sehr laut.
Man schaltet sie an und sie macht ein ohrenbetäubend lautes, schnarrendes Geräusch. Ich stelle mir das so vor, als würde man versuchen, mit einem dicken Strohhalm den letzten winzigen Rest aus einem leeren Glas zu saugen. Da zieht man ja auch nur lautstark Luft.
Das ist mechanisch gesehen exakt das, was im Inneren passiert. Die Leitungen, der Boiler und die Pumpe sind ab Werk natürlich völlig trocken.
Ah, okay.
Die Vibrationspumpe schießt einen kleinen Kolben in Millisekunden vor und zurück. Solange dieser Kolben nur Luft verdichtet, gibt es keinen Widerstand und das Metall schlägt ungebremst mit enormer Lautstärke aufeinander.
Und wann hört es auf?
Sobald das Wasser aus dem Tank angesaugt wird und die winzigen Hohlräume füllt. Wasser lässt sich im Gegensatz zu Luft nicht komprimieren.
Richtig.
Es baut sich also sofort ein Gegendruck auf, der Kolben wird gedämpft und die Maschine fällt dann in dieses typische tiefe Espresso-Brummen.
Puh, okay, dann bin ich beruhigt. Etwas anderes beim Setup hat mich allerdings ein bisschen verwirrt. Die Maschine hat einen Anschluss für einen Wasserschlauch auf der Rückseite, um sie an eine externe Wasserquelle anzuschließen.
Mhm, ja.
Aber ich habe doch diesen großen 1,8 Liter Tank. Warum sollte ich mir einen Gummischlauch quer durch die Küche in einen riesigen Kanister legen?
Das wirft eine wichtige Frage auf. Für den morgendlichen Einzelbezug macht das natürlich überhaupt keinen Sinn. Aber betrachten wir den Wasserfluss mal aus der Perspektive eines Power-Users, der vielleicht 10 Gäste zum Dinner hat.
Okay, also Massenproduktion in der Küche?
Genau. Eine hochwertige Espressomaschine verbraucht ja nicht nur Wasser für die 30 Milliliter in der Tasse. Du nutzt Heißwasser, um die schweren Porzellantassen vorzuwärmen. Du beziehst Leerschotts, um das Duschsieb zwischen den Kaffees zu spülen. Du nutzt Dampf für Cappuccinos.
Ah, da kommt einiges zusammen.
Bei dieser Arbeitsweise ist ein 1,8 Liter Tank nach 4 oder 5 Gästen komplett leer. Eine externe Quelle erspart dir das ständige Abmontieren und Nachfüllen des heißen Tanks.
Ah, das ergibt natürlich Sinn. Aber wenn ich diesen externen Schlauch nutze, gibt es eine elektronische Hürde, die ich austricksen muss? Im Handbuch steht, der interne Tank muss auch bei externer Wasserversorgung mindestens bis zur Min-Markierung gefüllt bleiben.
Das ist richtig.
Das bedeutet doch, da sitzt ein Sensor, der stur nur den internen Tank überwacht, oder?
Ganz genau. Das ist eine Schutzschaltung gegen das Trockenlaufen der Heizspirale. Der Sensor im internen Tank ist quasi das oberste Kontrollorgan der Elektronik.
Okay.
Melde dieser Sensor, Tank ist leer, kappt die Platine sofort den Strom zur Heizung und zur Pumpe. Es ist der Elektronik in diesem Moment völlig egal, ob an dem externen Schlauch noch 20 Liter Wasser hängen. Man muss dieses System verstehen, um es gezielt überlisten zu können.
Sehr clever. Bevor wir jetzt endlich zum Kaffee übergehen, noch ein kleines, aber sehr teures Detail. Die Originalverpackung. Die Quellen betonen ganz klar, man soll diesen massiven Karton auf keinen Fall wegwerfen.
Auf gar keinen Fall, ja. Bei einem über 20 Kilo schweren Gerät ohne diese passgenauen Styropor-Inlays ist ein sicherer Transport zur Reparatur praktisch unmöglich.
Gut, Setup verstanden, Leitungen sind gefüllt, jetzt kommt das Handwerk. Lass uns über die Bohne sprechen und diesen Kühlschrank-Mythos, den ich am Anfang mal erwähnt habe, endgültig beerdigen.
Sehr gern. Die Lagerung im Kühlschrank basiert nämlich auf der völlig falschen Annahme, dass Kälte Prozesse einfach nur stoppt.
Aber das tut sie nicht.
Nein, Kaffeebohnen verhalten sich wie organische Schwämme. Wenn du eisgekühlte Bohnen in die 20 Grad warme, feuchte Luft deiner Küche holst, passiert exakt das Gleiche wie bei einer beschlagenen Brille im Winter.
Kondenswasser.
Genau. Kondenswasser legt sich auf jede einzelne Bohne und zieht tief in das poröse Innere ein. Diese Feuchtigkeit greift sofort die empfindlichen Aromaöle an und zersetzt sie.
Mäh. Und der Kühlschrank riecht ja auch nicht immer nach Blumenwiese.
Richtig. Zudem saugt das Kaffeefett jeden Geruch in der Umgebung auf. Wenn du also Käse im Kühlschrank hast...
Habe ich Käse-Espresso? Okay, verstanden. Wie lagere ich sie also richtig?
Die einzig korrekte Lagerung ist luftdicht, dunkel, bei Raumtemperatur. Und idealerweise mit einem Röstdatum, das zwischen 2 und 12 Wochen zurückliegt.
Okay, die Bohnen sind also perfekt gelagert und frisch gemahlen. Jetzt geht es um das Brühverhältnis. Der goldene Startpunkt für die Gudrun ist 1:2, richtig?
Das ist der Barista-Standard, ja.
Ich gebe also 18 Gramm feines Pulver in das große Profisieb und möchte am Ende exakt 36 Gramm flüssigen Espresso in der Tasse haben.
Genauso.
Aber wie ich das Kaffeemehl im Siebträger vorbereite, das entscheidet ja scheinbar alles. Hier fällt immer wieder dieser Begriff WDT, Wise Distribution Technique. Das klingt ein bisschen nach Raketenwissenschaft.
Ist es aber nicht.
Als ich es gelesen habe, dachte ich sofort an das Harken eines japanischen Zen-Gartens.
Und die Analogie des Zen-Gartens ist physikalisch extrem präzise. Wenn Kaffeepulver aus der Mühle fällt, ist es statisch aufgeladen und bildet winzige, oft unsichtbare Klümpchen.
Okay.
Wasser unter 9 bar Druck ist von Natur aus extrem faul. Es sucht sich immer, wirklich ausnahmslos, den Weg des geringsten Widerstands.
Das heißt, wenn mein Zen-Garten nicht gehakt ist...
Wenn in deinem Kaffeebett auch nur ein winziges Klümpchen oder eine etwas weniger dichte Stelle existiert, bohrt sich das Wasser mit enormer Kraft genau dorthin durch. Es entsteht ein Kanal.
Ah, das berüchtigte Channeling.
Richtig. Das Wasser rauscht durch diesen Kanal, überextrahiert die wenigen Kaffeepartikel an dieser Stelle, was dann extrem bitter schmeckt und lässt den Rest des Kaffeebetts völlig trocken und ungenutzt.
Und mit der WDT-Methode verhindere ich das.
Genau. Du rührst mit feinen Nadeln das Pulver im Siebträger um, brichst diese Klümpchen auf und schaffst eine vollkommen homogene, gleichmäßige Dichte im gesamten Sieb.
Und erst danach setze ich dann den Temper an. Das Handbuch sagt hier ja auch ganz klar, Konstanz beim Tempern ist wichtiger als rohe Kraft.
Absolut.
Ich muss also nicht mein halbes Körpergewicht auf den Kaffee pressen. Ich muss nur dafür sorgen, dass die Oberfläche absolut waagerecht ist, damit das Wasser eben überall gleichzeitig auftrifft.
So ist es.
Und die Gudrun hilft mir bei diesem Prozess ja noch durch die Elektronik, genauer gesagt durch die Pre-Infusion.
Die Pre-Infusion oder auf Deutsch das Vorbrühen ist quasi wie ein Sicherheitsnetz für deinen Zen-Garten. Anstatt das trockene Pulver sofort mit 9 bar zu attackieren, öffnet das Ventil erstmal nur kurz und das Kaffeebett wird ganz sanft mit Wasser benetzt.
Also zum Beispiel 3 Sekunden lang?
Genau. Dann pausiert die Pumpe für 2 Sekunden. In dieser Zeit saugt das Kaffeepulver das Wasser auf, quillt leicht auf und verschließt ganz selbstständig noch vorhandene mikroskopische Risse im Bett.
Das ist ja genial.
Ja. Und wenn dann der volle Druck einsetzt, trifft er auf eine solide, gesättigte Wand aus Kaffee.
Was mich bei der GUDR wirklich fasziniert, ist diese PID-Steuerung für die Wassertemperatur. Man liest oft, dass man die Temperatur je nach Röstung verändern muss. Helle Röstungen brauchen so 94 bis 96 Grad, dunkle Röstungen eher 88 bis 92 Grad.
Das ist ein extrem wichtiger Punkt, ja.
Wenn ich mir das chemisch überlege, macht das total Sinn. Eine helle Röstung wurde kürzer geröstet, sie ist viel dichter und härter. Ich brauche also mehr Hitze, um die Fruchtsäuren da überhaupt herauszulösen, oder?
Exakt so ist es. Die zelluläre Struktur einer hellen Bohne ist noch weitgehend intakt. Sie erinnert fast an hartes Holz.
Wow.
Um die floralen und fruchtigen Noten aus dieser dichten Struktur zu extrahieren, benötigst du enorme thermische Energie. Gehst du hier mit nur 88 Grad heran, schmeckt der Kaffee einfach nur sauer und flach, weil die Extraktion nicht tief genug stattfindet.
Und bei den dunklen Bohnen?
Eine dunkle Bohne wurde so lange geröstet, dass ihre Zellstruktur extrem porös und brüchig ist. Wenn du dieses fragile, dunkle Mehl mit 96 Grad heißem Wasser brühst, verbrennst du es regelrecht.
Ah, und dann wird es bitter.
Genau. Du löst all die harten, bitteren Tannine, die den Kaffee ungenießbar machen.
Okay, wir haben also die perfekte Vorbereitung, die richtige Temperatur. Und jetzt greife ich zu dem Zubehörteil, das mir ganz ehrlich am meisten Angst macht. Der bodenlose Siebträger.
Oh ja.
Er hat unten keine Ausläufe. Man schaut direkt auf das offene Metallsieb. Wenn ich deinen Gedanken zum Channeling von vorhin mal weiterspinne, wenn das Wasser durch so einen Kanal schießt und unten kein Auslauf ist, der das auffängt, dann muss mir das doch eigentlich komplett um die Ohren fliegen.
Es spritzt dir buchstäblich kreuz und quer über die Küchenarbeitsplatte, an die Wände und auf die Kleidung.
Oh Gott!
Ja, ein normaler Siebträger mit Auslauf ist im Grunde ein Lügner.
Ein Lügner?
Ja, er verzeiht dir alle handwerklichen Fehler, sammelt das chaotische Wasser im Inneren und lässt es scheinbar ganz friedlich in die Tasse tropfen. Du ahnst nicht einmal, wie schlecht deine Extraktion eigentlich war.
Verstehe. Und der bodenlose?
Der bodenlose Siebträger ist ein rein diagnostisches Instrument. Er ist einfach brutal ehrlich.
Und wie sieht es aus, wenn ich alles richtig gemacht habe? Wenn meine WDT-Technik, also mein Zen-Garten, perfekt war?
Dann erlebst du visuelle Poesie.
Okay, jetzt wird's romantisch.
Aber es stimmt. Du siehst zuerst auf der gesamten Fläche des Siebs winzige Tropfen, wie kleine Perlen. Diese Tropfen wandern langsam zur Mitte, vereinen sich und bilden dann einen einzigen dicken, viskosen Strahl, der aussieht wie flüssiger Honig.
Das klingt fantastisch.
Dieser Strahl ist oft von braun-goldenen Streifen durchzogen, den sogenannten Tiger Stripes. Wenn du das siehst, weißt du mit absoluter Gewissheit, die Extraktion ist physikalisch perfekt.
Ein absolutes Triumphgefühl. Aber für viele von uns ist dieser perfekte Espresso ja nur die Basis für einen Cappuccino oder Flat White. Wir müssen also über das Milchaufschäumen sprechen.
Ein ganz eigenes Kapitel, ja.
Und hier scheitere ich regelmäßig. Warum sieht mein Milchschaum mit Hafermilch aus dem Supermarkt oft aus, als hätte ich Spülmittel aufgeschäumt? Riesige Blasen, die sofort in sich zusammenfallen?
Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, die Stabilität von Milchschaum ist ein extrem komplexes Zusammenspiel von Proteinen und Fetten unter Hitzeeinwirkung.
Okay.
Nicht jede Flüssigkeit lässt sich schäumen. Bei Kuhmilch benötigst du zwingend kalte Vollmilch. Bei pflanzlichen Alternativen musst du zu speziellen Barista-Editionen greifen.
Also liegt es wirklich an der Supermarkt-Hafermilch?
Ja. Die Standard-Hafermilch hat nicht die nötige Proteinstruktur, um Luftbläschen bei Erhitzung zu stabilisieren. In den Barista-Versionen werden gezielt Fette und Proteine so ausbalanciert, dass sie ein starkes Gerüst um die Luft bilden können.
Und dann kommt das Handwerk mit der Dampfpflanze, die man übrigens wegen der 130 Grad Dampftemperatur streng nur am Gummigriff anfassen darf, ne? Das Handbuch beschreibt da so einen zweistufigen Prozess.
Richtig, das Ziehen und das Rollen.
Genau. Zuerst hält man die Spitze nur knapp unter die Oberfläche der kalten Milch, um Luft hineinzuziehen. Und dann taucht man sie minimal tiefer ab, um einen Whirlpool zu erzeugen.
Und dieser Whirlpool ist entscheidend für die Textur. Wenn du nur Luft einziehst, bekommst du genau diese unerwünschten Spülmittelblasen.
Ah.
Die Rotation der Flüssigkeit in der Kanne übt immense Scherkräfte auf diese großen Blasen aus. Sie werden zerschlagen und in Millionen winziger, mikroskopischer Bläschen untergemischt. Das Ergebnis ist dann der Mikroschaum, der sich im Mund nicht mehr wie Luft, sondern wie flüssiger Samt anfühlt.
Dabei gibt es aber ein ganz hartes Temperaturlimit. Die Milch darf niemals über 70 Grad Celsius erhitzt werden. Das Idealziel ist 60 bis 65 Grad. Das frustriert ja viele Leute, die ihren Kaffee am liebsten kochend heiß trinken wollen.
Ja, das höre ich oft.
Aber wenn ich mir die Chemie anschaue, wenn ich Milch auf 80 oder 90 Grad koche, zerstöre ich doch im Grunde die komplette molekulare Struktur, oder?
Das ist chemisch völlig korrekt. Sobald Kuhmilch die Grenze von 70 Grad überschreitet, beginnen die Proteine zu denatüren. Noch gravierender ist aber, was mit dem Milchzucker, also der Laktose, passiert.
Was passiert da?
Sie verbrennt. Und durch diesen chemischen Zerfall verliert die Milch schlagartig ihre gesamte natürliche, cremige Süße. Der Schaum fällt zusammen und die Milch schmeckt wässrig, flach und im schlimmsten Fall nach gekochtem Brei.
Oh, wow.
Ein perfekt geschäumter Cappuccino bei 65 Grad braucht überhaupt keinen Zucker, weil die intakte Laktose ihre maximale Süßkraft entfaltet.
Krass. Und direkt nach diesem Meisterwerk kommt der Teil, den alle hassen, der aber extrem entscheidend für das Überleben der Maschine ist, das Reinigen.
Oh ja.
Die Anleitung wird hier nämlich extrem deutlich. Die Dampfpflanze muss sofort mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Nicht erst den Kaffee trinken. Sofort.
Das ist elementare Maschinenpflege. Wenn Milchproteine bei über 100 Grad an diesem Edelstahlrohr festbacken, verkleben sie die winzigen Löcher der Dampfdüse.
Und dann kommt kein Dampf mehr.
Das ist tatsächlich der Hauptgrund für Serviceanrufe, bei denen Kunden klagen, die Maschine habe keinen Dampfdruck mehr. Und noch wichtiger ist das kurze Aufdrehen des Dampfes direkt nach dem Wischen, um Milchreste, die durch den Unterdruck in die Lanze gesaugt wurden, wieder herauszuschießen.
Aber nicht nur Milch ist ein Problem, auch der Kaffee selbst. Die generelle Reinigung wird oft massiv unterschätzt. Kaffeebohnen enthalten bis zu 15% Öle.
Und dieses Fett ist tückisch.
Ja, dieses Kaffeefett lagert sich bei jedem Bezug im Brühkopf und in den Sieben ab. Fett, das mit Sauerstoff und Hitze in Kontakt kommt, oxidiert. Es wird ranzig.
Exakt.
Wenn du deine Maschine 2 Wochen lang nicht richtig mit Kaffeefettlöser durchspülst, drückst du frisches Wasser über 2 Wochen altes, ranziges Fett.
Ein Effekt, der dir selbst die allerteuerste Bohne ungenießbar macht. Und es gibt noch einen weiteren, unsichtbaren Feind tief im Inneren.
Den Kalk.
Richtig. Die Gudrun hat einen internen Zähler. Nach etwa 300 Bezügen leuchtet das System rot auf. Das Display fordert ein Cleaning. Diesen Hinweis darf man unter gar keinen Umständen ignorieren.
Da geht es dann ja auch um echtes Geld. Richtig. Die Maschine hat 24 Monate Garantie, aber Verkalkungsschäden sind da ausgeschlossen.
Ganz genau. Kalk isoliert die Heizelemente von innen. Sie müssen dann immer länger heizen, um diese 96 Grad zu erreichen, überhitzen und brennen irgendwann durch.
Und das merkt der Techniker.
Wenn ein Techniker eine Maschine öffnet und völlig verkalkte Leitungen vorfindet, verfällt jeglicher Garantieanspruch sofort. Dabei dauert das Entkalkungsprogramm mit einem handelsüblichen Entkalker gerade mal 20 Minuten. Ein winziger Aufwand, um das System am Leben zu halten.
Angenommen, ich habe alles beachtet. WDT, Temperaturen, Entkalkung und trotzdem zeigt mir das Display plötzlich einen Fehlercode an. Sagen wir E0 bis E5, was laut Handbuch auf einen defekten Temperatursensor hindeutet.
Ja, das kann vorkommen.
Hier hat mich eine Information in den Quellen wirklich extrem positiv überrascht. Das Handbuch rät nämlich explizit: Ruf uns an. Da steht eine echte Telefonnummer. Keine Warteschleife eines anonymen Outbound-Call-Centers, sondern direkt die Firma Omaneo.
In einer Zeit der Chatbots und Support-Tickets ist das wirklich bemerkenswert. Als Ansprechpartner wird sogar namentlich ein Experte aus dem Support genannt.
Ja, das fand ich toll.
Die Philosophie dahinter ist extrem kundenorientiert. Bevor man ein über 20 Kilo schweres Gerät verpackt, zur Post schleppt und Wochen auf eine Reparatur wartet, greift man zum Hörer. Experten am Telefon können anhand des Fehlercodes oft sofort feststellen, ob es sich um einen echten Hardware-Defekt oder nur um einen leicht behebbaren Bedienungsfehler handelt.
Wahnsinn! Wir haben heute echt eine unglaubliche Reise durch diese Maschine gemacht.
Das haben wir.
Vom heimtückischen Transportstopfen und dem krachenden Geräusch einer leeren Vibrationspumpe über den Verzicht auf den Kühlschrank und die zelluläre Dichte von hellen und dunklen Röstungen bis hin zum Haken unseres Zentgartens, der gnadenlosen Ehrlichkeit des bodenlosen Siebträgers und dem chemischen Zerfall von Milch bei über 70 Grad.
All das zeigt am Ende, dass Espresso-Zubereitung keine bloße Nahrungsaufnahme ist. Es ist angewandte Thermodynamik und Chemie.
Das stimmt.
Wenn man diese physikalischen Parameter, also Druck, Temperatur, Flussrate und Zellextraktion versteht, verwandelt sich die Maschine von einer bedrohlichen, zischenden Box in ein unfassbar präzises Instrument, das man steuern kann.
Das bringt mich zu einem letzten Gedanken, den ich dir heute mitgeben möchte. Wir leben in einer Welt, die komplett auf reibungslose, absolute Sofortbefriedigung optimiert ist.
Oh ja.
Algorithmen kuratieren unsere Musik, Essen kommt per App, Vollautomaten liefern Kaffee auf einen einzigen Knopfdruck. Wenn du dir aber eine solche Siebträgermaschine in die Küche stellst, entscheidest du dich ja ganz bewusst für Reibung.
Mhm.
Du entscheidest dich dafür, den Mahlgrad in Millimetern anzupassen, Temperaturkurven zu verstehen, Pulver mit feinen Nadeln zu rühren und dich auch mal der Frustration eines spritzenden, bodenlosen Siebträgers auszusetzen, der dir sagt, dass du heute einfach nicht gut genug warst.
Ein harter Lehrmeister.
Das ist echter analoger Aufwand. Aber ist es nicht vielleicht so, dass in einer Welt, in der alles sofort verfügbar ist, uns gerade die Dinge die tiefste Befriedigung schenken, für die wir wirklich arbeiten müssen?
Ein schöner Gedanke.
Wenn dieser perfekte, goldbraun gestreifte Strahl nach all der Mühe endlich lautlos in deine Tasse fließt, trinkst du nicht nur Kaffee. Du schmeckst deinen persönlichen, hart erarbeiteten Triumph über die Mechanik. In diesem Sinne, hab Respekt vor dem Kraftwerk, aber trau dich an das Cockpit. Mach dir einen großartigen Espresso und wir hören uns bei unserer nächsten Analyse.